Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Ja, hallo Waltraud. In unserem heutigen Podcast geht es insbesondere um die Grundbedürfnisse bei der Entwicklungsbegleitung.
Ja, das ist schon die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen, die kommen eben nicht nur bei der Entwicklungsbegleitung vor, sondern wir in der Entwicklungsbegleitung richten uns auch ganz viel danach. Diese Grundbedürfnisse sind inzwischen allgemein anerkannt als Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Und zwar bringt er diese Grundbedürfnisse bereits mit auf die Welt. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und er behält sie sein Leben lang. Und damit bestimmen sie unser Leben und müssen natürlich auch in die Entwicklungsbegleitung mit eingehen. Vielleicht zunächst erst nochmal wieder auch ein Zitat von jemandem, in diesem Fall von Carl Rogers, der ja viel zum Thema Kommunikation und auch Psychotherapie gemacht hat. Der hat gesagt: Das zentrale Bedürfnis des Menschen ist es, zu lieben und geliebt zu werden und gleichzeitig das eigene Wesen zu bewahren. Und das geht im Grunde genommen auf diese beiden Grundbedürfnisse eines jeden Menschen ein. Zu lieben und geliebt zu werden, das ist das Grundbedürfnis nach Verbundenheit, Geborgenheit, Zuwendung, Gemeinsamkeit. Und das ist das, was wir besonders dann auch in der frühkindlichen Entwicklung unter dem Thema Bindung kennen. Das ist eins der Grundbedürfnisse. Das zweite Grundbedürfnis, Carl Rogers hat gesagt, das eigene Wesen zu bewahren, da geht es darum, was wir selber aus uns heraus gerne tun möchten, und zwar im Sinne von unserer Autonomie oder auch Eigenwirksamkeit. Also, was habe ich selbst für Möglichkeiten, was kann ich tun, so weiter. Diese beiden Grundbedürfnisse, die sind quasi vor der Geburt schon vorhanden bzw. werden dort schon befriedigt. Denn es gibt kaum eine Situation, wo ein Kind oder in diesem Fall der Fötus im Mutterleib mehr verbunden ist mit einem anderen Menschen, in diesem Fall der Mutter, als vor der Geburt. Verbindung, Verbundenheit total. Das heißt, dass der Fötus, das Kind vor der Geburt, wächst auf mit dieser Grundbedingung einer Verbundenheit. Aber die zweite Verbundenheit oder das zweite Grundbedürfnis, nämlich Autonomie, ist auch schon vor der Geburt vorhanden. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, weil es scheint immer so, dass zur Autonomie, zur Eigenwirksamkeit das Denken, das bewusste Handeln dazugehört. Aber Gerald Hüther hat etwas gesagt und das fand ich so schön. Das gesamte Wachstum eines Fötus im Mutterleib wird durch seine eigenen Möglichkeiten bestimmt. Und Gerald Hüther sagte eben, und das Kind im Mutterleib wächst bereits über sich hinaus. Und das ist diese Grundlage, die wir sagen, für eben das, was tue ich selbst dazu? Was bringe ich selbst mit ein in das Leben? Und das ist dann hinterher unter dem Thema Autonomie oder Eigenwirksamkeit das zweite Grundbedürfnis. Und es ist ja so, wenn die Kinder mit diesen beiden Erfahrungen, die sie vorgeburtlich gemacht haben, dass sie also ihr Wachstum in Anführungsstriche selbst bestimmt haben und auch sich sehr verbunden gefühlt haben, dann möchten sie das natürlich nach der Geburt wieder erleben. Und dieses Erleben nach der Geburt, das ist etwas, worum es letztendlich in der Art und Weise, wie wir mit den Kindern umgehen, geht.
Ist es jetzt so in meiner Wahrnehmung, dass gewissermaßen nach der Geburt dann die Mutter, aber vielleicht auch andere Leute, die danach mit dem Kind was machen, so die ersten Entwicklungsbegleiter für das Kind sind?
Absolut.
Aha. Das heißt, genau die sollten sich genau dieser Grundbedürfnisse bewusst sein.
Ja, das wäre eine ganz gute Möglichkeit, aber normalerweise war es immer so, dass eigentlich die Intuition von Müttern, Eltern oder Erwachsenen diese Bewusstheit erstmal ersetzte. Leider ist es mit dieser Intuition heutzutage manchmal etwas nicht mehr ganz so, es läuft nicht mehr ganz so gut. Dann meinen die Menschen, sie müssten irgendwelche Anleitungen kriegen. Aber auf diese Fragen kommen wir hinterher noch und gucken uns sie genauer an. Zunächst einmal geht es darum, dass ein Kind etwas mit auf die Welt bringt, die beiden Grundbedürfnisse. Durch die Geburt werden diese Erfahrungen mit den Grundbedürfnissen unterbrochen, weil es wird die Verbundenheit, die Verbindung gekappt. Und das ist die Nabelschnur. Und damit ist einer der Grundbedürfnisse erstmal jetzt nicht mehr erfüllt. Und genau darum geht es, dass wir uns bewusst werden, dann bewusst, wenn wir es nicht intuitiv machen, dass wir in dieser Phase etwas tun sollten, begleiten sollten den Säugling, damit dieser Säugling seine Verbundenheit wiederfindet, die Bindungsphase. Und für spätere Lebenssituationen, also dann, wenn wir im Kindergarten oder in der Schule oder in anderen Situationen später Kinder begleiten, dass wir dann wiedererkennen können, wo geht es wieder um dieses Grundbedürfnis. Das heißt nicht zwingend, dass es in den ersten Lebensmonaten nicht erfüllt gewesen sein muss, aber es kann natürlich darauf zurückzuführen sein, aber es können Situationen eintreten, wo der Mensch auch selbst im Alter noch später dieses Bedürfnis nach Verbundenheit nicht erfüllt bekommt. Oder eben das zweite Bedürfnis. Aber einen kleinen Einschub, bevor wir noch weiter darauf gehen. Wenn die Kinder anfangen, etwas umfangreicher zu sprechen, ungefähr, sagen wir mal, im Alter von 3 Jahren, dann können wir genau diese beiden Grundbedürfnisse an dem Kind wunderbar hören. Nämlich dann, wenn das Kind anfängt, ich alleine, ich selbst, selber machen und solche Sachen, das ist das Bedürfnis nach Autonomie. Und aber parallel, wenn alles gut läuft, dann kommen die Kinder nicht immer nur ich alleine, ich alleine, ich alleine, sondern dann kommt auch manchmal hilf mir. Und hilf mir, sei bei mir, ich möchte kuscheln, ich möchte in den Arm. Und da wird dann das zweite Bedürfnis deutlich. Aber in der Sprache haben wir ich alleine. Und hilf mir. Und schon da können wir manchmal sehen, dass es Kinder gibt, die das nicht in der Balance haben. Die ein Übermaß an alleine, 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 jemand anders nicht. Oder nein, helfen, helfen, kann nicht, will nicht, alleine, etc. Und Das ist genau das, was Kinder in den ersten circa 3 Lebensjahren entwickeln sollten. Und zwar die Balance zwischen diesen beiden Bedürfnissen. Und dazu ist es wichtig, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden.
Waltraud, danke für die Erläuterungen. Kannst du noch ein bisschen lebendiger werden lassen, woran man diese ja erkennen kann, wohin? Also du hast jetzt Sprache genannt, ja, die Kinder sagen ich oder helf mir, aber woran kann man das sonst noch beobachten, bemerken? Kann man vielleicht bestimmte Situationen herbeiführen, um da deutlicher werden zu lassen? Also wie kann man als Eltern, als Entwicklungsbegleiter bis dreijährigen Kindern, ja, wie kann man das feststellen?
Dazu ist es vielleicht ganz wichtig, dass wir die beiden Hauptphasen innerhalb dieser ersten 3 Lebensjahre uns ein bisschen genauer angucken. Und da können wir das nämlich hinterher draus erschließen. Fangen wir mal an nach der Geburt. Nach der Geburt ist die Verbundenheit direkt unterbrochen worden, die Verbindung durch das Kappen der Nabelschnur. Und das Kind muss ganz viel alleine machen. Die Autonomie noch nicht so sehr, weil das Kind ja sein Wachstum auch noch alleine bestimmen kann. Und das heißt, die Autonomie geht später über in verschiedene Handlungen und Tätigkeiten des Kindes. Aber diese Verbundenheit, das ist das allererste, was nach der Geburt erstmal wiederhergestellt werden muss. Und wir können es wunderbar sehen, daran, wenn ein Kind äußert, dass es ein Bedürfnis hat. Das Bedürfnis, wenn es Nahrung will, das hören wir normalerweise recht deutlich. Aber auch wieder intuitiv können Eltern schon unterscheiden, ist es jetzt Nahrungsaufnahme oder ist es Kontakt, Zuwendung, Berührung, auf den Arm genommen werden, dass der Erwachsene da ist. Und da zeigt sich jetzt auch schon dieses Bedürfnis nach Verbundenheit, körperliche Nähe. Und wir können natürlich als Erwachsene das herstellen. Das machen wir in der Regel intuitiv. Und zwar machen wir das einmal dadurch, dass wir, wenn wir Kinder halten, oder tragen, das auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen. Wir halten sie nah am Körper in diesen ersten circa 9 Monaten. Sie sind nah bei uns. Wenn wir mit ihnen sprechen, gehen wir in eine bestimmte Distanznähe. Wenn wir sie angucken, auch da ist eine bestimmte Nähe. Wir würden ja nicht aus 3 Meter Entfernung das Kind ansprechen, hallo, was möchtest du jetzt gerade? Sondern das ist intuitiv alles. Übrigens, da gibt es noch etwas anderes. Und zwar ist das für das Kind, das, was es hört von uns. Und vielleicht ist das vielen absolut geläufig, wenn wir mit kleinen Kindern reden, mit sehr kleinen Kindern, dann gehen wir alle in der Stimme nach oben. Und wir machen also Hallo, meine Kleine und so weiter und haben eine bestimmte Melodie. Und diese Melodie und diese Tonhöhe, die spielen auch noch eine ganz große Rolle, um Verbundenheit zu erleben. Wieso das? Das liegt daran, dass das Kind im Mutterleib schon sehr viel Gehörtes unterscheiden kann und sich auch tatsächlich merken kann. Und das sind in der Regel Melodien und auch die Melodie in der Sprache. Ein Kind kann zum Beispiel bestimmte melodische Elemente in der Sprache schon vorgeburtlich unterscheiden voneinander. Und gleichzeitig ist das Gehör im Mutterleib, es hört hauptsächlich die höheren Frequenzen und nicht die niedrigeren Frequenzen. Und diese Kombination, höhere Frequenzen, Stimme hoch, plus eine Melodie, so wie Kuckuck, Hallo, Kindchen und so weiter, die erinnern das Kind an die Phase im Mutterleib. Und durch diese Erinnerung wird Verbundenheit, Verbindung wiederbelebt.
Also das heißt, das war mir so gar nicht bewusst, das heißt, das Kind im Mutterleib erkennt oder prägt schon die Stimme der Eltern, der Mutter ein. Ist das dann das Reden der Eltern in Anwesenheit des Kindes im Mutterleib oder ist das tatsächlich das Reden mit dem Kind im Mutterleib?
Sicherlich beides, aber das Kind nimmt halt die Schallwellen im Mutterleib wahr und auch wenn die Eltern untereinander reden und dann oder wenn sie mit ihrem Kind reden, beides kommt an. Und es wird also durch die Tonlage und durch die, ja, durch den Akzent und so etwas alles sehr stark geprägt. Und das kann ein Kind unterscheiden und das ist jetzt ein ganz großer Schlenker mal eben. Deshalb ist es auch absolut wichtig, dass nach der Geburt mit dem Kind in der Muttersprache geredet wird. Das, was es vorgeburtlich auch schon gehört hat. Und das ist, glaube ich, für, wenn wir in einer ausländischen Umgebung groß werden, wo es ja darum geht, dass die Sprache, die dort vor Ort herrscht, auch gesprochen werden soll. Aber es ist ganz wichtig, wegen der Tonmelodie, dass auch die Muttersprache ganz viel gesprochen wird, besonders auch in diesen ersten Monaten.
Wow, da bekommt der Begriff Muttersprache ja noch mal eine zusätzliche Dimension.
Ja,
Ne?
tatsächlich. Und ich hatte eben schon gesagt, es ist in dieser ersten Phase, wir halten die Kinder nah am Körper. Es gibt Berührungen, Haut, es gibt eine bestimmte Temperatur, Wärme etc. Und auch diese Berührungen, diese Nähe sind Erinnerungen an den Mutterleib, weil dort hat es ja auch diese Nähe, diese Wärme und diesen ständigen Hautkontakt gehabt. Und darum geht es in dieser Phase, dass wir durch unser Verhalten erinnern an die Phase Mutterleib und dadurch kann das Kind wiedererkennen und kann die vor der Geburt erlebte Bindung, Verbindung, Verbundenheit jetzt wieder aufleben lassen. Und das ist etwas, was wir uns deutlich machen müssen, dass durch diese Art und Weise es geht, wenn wir auch zum Beispiel mit einem Kind reden. Auch wir reden schon in den ersten Lebensmonaten mit dem Kind. Es geht nicht in erster Linie darum, was wir inhaltlich sagen. Wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, du bist aber ein nettes Kind, dann kann das Kind damit gar nichts anfangen. Wenn ich jetzt aber sage, du bist aber ein süßes Kleines, dann versteht das Kind tatsächlich schon, worum es geht.
Wow.
Und dann können eben Bindungen, Verbundenheit etc. aufgebaut werden. Ich hatte in der allerersten Folge der Podcasts gesagt, dass eine unserer Säulen der Bernard Ukuturiye ist. Ein Franzose, der eine spezielle französische Psychomotorik gegründet hat. Und wir richten uns gerade in diesem Zusammenhang sehr viel nach Bernard Ukuturiye. Und der hat diese erste Phase genannt, den sogenannten tonisch-emotionalen Dialog. Das heißt, ein Dialog, der über Körper, Bewegung, Berührung geht, tonisch, und über Emotionalität, also die gefühlsmäßige Inhalte von Gesagtem, Getanem. Und dieser tonisch-emotionale Dialog, der führt eben dazu oder kann gut dazu führen, dass das Kind diese Bedürfnisse befriedigt bekommt.
Super. Walter, du sprachst ja von zwei Phasen innerhalb der ersten 3 Jahre. Du hattest jetzt gerade schön diese ersten ungefähr 9 Monate lebendig werden lassen. Was ist denn dann der Übergang? Was passiert in der zweiten Phase und woran kann man bemerken, dass das Kind jetzt gewissermaßen in die zweite Phase kommt?
Ja, das ist eigentlich ganz wunderbar sichtbar. Und zwar, wenn ein Kind so weit ist, deshalb circa Dreivierteljahr, das kann etwas früher sein, das kann etwas später sein, dass es seine Bewegungsmuster, seine Sensomotorik so weit entwickelt hat, dass es sich jetzt auch selbstständig auf den Weg machen kann. Also sprich, ein Stückchen krabbeln. Ganz häufig sieht man es noch etwas früher, wenn die Kinder anfangen, die im Wachzustand auf dem Rücken liegen, sich jetzt auf den Bauch zu drehen, um vom Bauch aus, in Bauchlage aus, eine Startposition zum Loskrabbeln zu haben. In Rückenlage kann ich das ja nicht. Also dieses Umdrehen oder dieses Loskrabbeln. Wir nennen das ein Lösen vom Platz. Also die Kinder können selbstständig den Ort, an dem sie gerade sich befinden, anfangen zu verlassen. Und dieses Verlassen des Ortes, diese sensomotorische Fähigkeit, die ist mit einer zweiten Bewegung oft zeitlich auch gekoppelt. Und zwar, dass Kinder anfangen, wenn sie irgendwo sitzen in einem Stühlchen, Gegenstände wie ihren Schnuller, eine Rassel oder den Löffel am Tisch wegzuwerfen. Sie trennen sich auch von einem Gegenstand. Und diese Lösungsprozesse, die zeigen an, das Kind geht jetzt in eine mehr eigenständige Tätigkeit. Und mit diesem sich lösen können vom Platz passiert jetzt mit der Bezugsperson, mit der Verbundenheitsperson noch etwas anderes. Denn jetzt können sie sich auch von dieser lösen. Sie können selbstständig wegkrabbeln. Und das ist der Moment, wo deutlich wird, jetzt beginnt eine weitere Phase. Und wir können das sehr schön beobachten. Denn das Kind noch auf dem Schoß meinetwegen des Erwachsenen sitzt. Sein Blick geht woanders hin. Es kümmert sich um andere Sachen. Oder wenn es jetzt nicht auf dem Schoß sitzt, es fängt tatsächlich an, wegzukrabbeln. Und wenn es jetzt etwas mehr krabbeln kann, dann wird es das auch ja machen, Stück für Stück. Aber genau jetzt passiert etwas Folgendes, was wir auch, wenn wir das Kind in dieser Lebensphase beobachten, sehr schön sehen können. Das Kind fängt also an, sehr dynamisch, ich krabbel weg. Aber nach einem kleinen Stück wird die Bewegung langsamer, das Kind hält mehr inne und sehr häufig, es dreht sich um zum Erwachsenen, von dem es weggekrabbelt ist. Und das nennen wir den sogenannten rückversichernden Blick. Es muss kontrollieren, ist der noch da? Besteht meine Verbundenheit und meine Verbindung zu ihm noch? Ist er noch bei mir? Und wenn der Erwachsene ihm dann freundlich zunickt oder auch irgendwas sagt, dann kann das Kind wieder in seine Aktivität gehen. Das heißt, diese Autonomie, dieser Übergang in diese Autonomie dieser zweiten Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass das Kind immer wieder Rückversicherung braucht, ist meine Verbundenheit noch vorhanden? Und damit kommt es in diese Balance zwischen den beiden Grundbedürfnissen. Und das wird jetzt für die Erwachsenen sehr spannend, weil es ist für das Kind, ich will weg, ich will was erleben. Und wenn der Erwachsene ihm das gestattet, sich aber selbstständig auch zurückzieht, dann kriegt das Kind keine Verbundenheit wieder. Das heißt, das Kind will beides. Es will weg und es will trotzdem Verbundenheit. Und wenn man sich das jetzt mal als Erwachsener vorstellt, andersrum, mir geht es gerade nicht gut und ich bitte meinen anderen Menschen, oh, nimm mich doch mal in den Arm. Dann kann ich jetzt die Verbundenheit spüren. Das tut mir gut, mein Bedürfnis ist befriedigt. Aber wenn dieser andere Mensch mich jetzt die nächsten 14 Tage festhalten würde oder im Arm behalten will, dann würde es mir nicht mehr sehr gut gehen, weil das zweite Bedürfnis nicht befriedigt werden kann. Und das herauszubalancieren für die Erwachsenen, Freiheit geben und auf der anderen Seite aber da sein und Halt geben. Das ist übrigens so banal, wie das klingt, aber bei dem Wegwerfen des Löffels oder des Schnullers genau das Gleiche. Das Kind wirft den weg. Oh, und wenn er jetzt wegbleibt, nee, es wollte ja nur ausprobieren, es wegzuwerfen. Jetzt ist der Erwachsene gefragt, jetzt gebe ich ihn wieder. Und dann kann das Kind wieder wegwerfen und wieder kriegen. Und das ist genau das Bedürfnis Autonomie, Eigenwirksamkeit. Und der Erwachsene, ich baue, gib es dir wieder, du kannst es wieder haben, Verbundenheit. Und diese Kombination, die ist nicht immer ganz einfach. Weil wenn das Kind nämlich 10-mal weggeworfen hat, hat der Erwachsene die Nase voll davon. Und dann, nee, jetzt bleibt es weg. Okay, jetzt kriege ich es nicht wieder. Was ist jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und das ist eins der wenigen Sachen, die in Bezug auf Eigenwirksamkeit auch mal ausprobiert worden ist. Man geht davon aus, dass das Kind circa, und bitte jetzt nicht erschrecken, 400 Wiederholungen braucht, bis es ihm klar ist, aha, was ich wegwerfe, kommt wieder. Und dann ist es irgendwann auch so weit, dass es sich selber wiederholen kann. Zur Beruhigung aller Eltern und Bezugspersonen. Das muss nicht am Stück geschehen. Also ich muss das Kind nicht mitzählen, dass das Kind auch 400 Mal hintereinander den Löffel oder den Schnuller wegwerfen kann. Das kommt portionsweise. Ja. Aber das ist genau wie mit dem Selbstständigwerden, mit dem Wegkrabbeln. Ein Stückchen, okay, und dann brauche ich wieder Nähe. Und ein Stückchen mehr und so weiter. Und da gibt es keine starre Regel, wie viel genau, wie weit krabbelt das Kind weg und sowas alles. Sondern das sollte möglichst wieder nach der Intuition gehen. Wie viel braucht mich mein Kind? Wie viel Freiheit braucht es? Und wie viel Verbundenheit braucht es?
Super, danke, Waltraud, danke. Wenn du jetzt an Menschen denkst, die jetzt eben Kinder in diesem Alter betreuen, das sind ja Eltern, vielleicht auch Geschwister oder Freunde, gibt es irgendwas, was du diesen Personen ein Stück weit mit auf den Weg geben willst?
Das Gleiche, wie ich Personen auf den Weg gebe, die Kinder betreuen, die älter sind schon. Weil der Grundmechanismus bleibt ein Leben lang. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, eines meiner beiden Grundbedürfnisse wird nicht ausreichend befriedigt, dann zeige ich Verhaltensweisen, die darauf hindeuten, dass bei mir was nicht in der Balance ist. Das heißt, das, was ich den Entwicklungsbegleiterinnen, Eltern oder wem auch immer mitgeben würde, gilt für jedes Alter. Und das ist, sich bewusst zu sein, dass ein Kind seine eigenen Bedürfnisse hat, die beiden Grundbedürfnisse. Ich selber aber auch diese Bedürfnisse habe. Das heißt, ich muss selber mich wieder angucken dabei. Und muss bei mir selber feststellen, Mensch, 500 Mal den Löffel wiedergeben, nein, ist nicht. Oder das Kind jetzt weiter wegkrabbeln lassen, oh nee, da habe ich selber Angst und so weiter und so fort. Und ich muss selber gucken, was kann ich gestatten, was ist für mich in Ordnung und mir klar machen, das braucht das Kind. Und dann, wenn ich alleine damit nicht klarkomme, wenn ich eigentlich mein Kind am liebsten immer ganz nah bei mir behalten möchte, ich merke das, ich lasse das gar nicht richtig wegkrabbeln. Ja, also das zunächst einmal muss ich es bemerken. Und das Zweite ist, naja gut, wenn es wegkrabbeln will, soll es wegkrabbeln, dann braucht es mich ja nicht mehr. Wenn das meine Gedanken sind und ich kriege das alleine nicht auf die Reihe, dann ist es sinnvoll, mit anderen drüber zu reden. Und selber die Bedürfnisse des Kindes auch nochmal sich wieder deutlich zu machen und auch das, was kann ich gestatten. Denn das Ganze, wenn diese Bedürfnisse nicht im Balance sind, Das ist einer der häufigsten Auslöser für Verhaltensweisen von Kindern hinterher, wenn mir etwas auffällt und ich möchte, das Kind soll bestimmte Verhaltensweisen nicht zeigen, es soll was anderes zeigen und so weiter und so fort. Und dann fange ich wieder bei den Grundbedürfnissen an.
Okay, Altraud. Danke. Danke für diese sehr anschauliche Erzählung über diese ersten 3 Jahre und insbesondere diese zwei Phasen mit den etwas unterschiedlichen Grundbedürfnissen. Dankeschön.
Ja, gerne. Vielleicht sollten wir jetzt eine Frau zu Wort kommen lassen. Das ist die Beate. Mit Beate habe ich lange Zeit zusammengearbeitet in dem Institut für Entwicklungsbegleitung in Bremen. Die ist inzwischen, sie ist Sozialpädagogin von Beruf und eben Entwicklungsbegleiterin, ist inzwischen aber an eine Schule gewechselt, an eine Grundschule, wo sie als Sozialpädagogin angestellt ist, aber als Entwicklungsbegleiterin arbeiten kann. Eines ihrer Haupttätigkeiten ist, dass sie mit Kindern in Kleingruppen, ab und zu auch einzeln, aber meist in Kleingruppen, in einen sogenannten Bewegungsraum geht. Und in diesem Bewegungsraum haben die Kinder die Möglichkeit, ganz viel Autonomie zu leben, das zu machen, was sie gerne wollen. Aber es sind oft auch zwei Erwachsene da. Die Erwachsenen sind immer auch da, dass die Kinder andocken können, dass die Kinder, wenn sie etwas wollen, bei ihnen sich Rat holen können oder einfach auch nur Zuwendung. Und diese Beate habe ich mal gefragt, wie ob ihr Kinder einfallen oder ein Kind einfällt, wo genau diese beiden Grundbedürfnisse sie als wichtig erlebt. Hallo Beate.
Hallo Waltraud.
Beate, du bist Sozialpädagogin und Entwicklungsbegleiterin und arbeitest in einer Grundschule.
Ja.
Und meine Frage ist, gibt es kannst du uns irgendein Beispiel nennen, wo dir so die beiden Grundbedürfnisse eines Menschen, Geborgenheit auf der einen Seite und Autonomie auf der anderen Seite, so deutlich geworden sind?
Ja, wenn ich so überlege, dann fällt mir ein inzwischen 10-jähriger Junge ein, den ich jetzt über Jahre auch mitbekommen habe. Ein Junge, der mit dem Lernen auch Schwierigkeiten hatte, sich immer wieder zurückgezogen hat, auf der anderen Seite auch immer wieder wütend wurde und Dinge kaputt gemacht hat. Ein Junge, zu dem es oft nicht so leicht war, einen Zugang zu bekommen. Und ich habe ihn schon halt sehr früh kennengelernt, im ersten Jahrgang. Dann war auch noch die Corona-Zeit, waren ja auch noch viele Veränderungen in der Schule. Und ich bin immer wieder auf ihn zugegangen, habe versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Habe ihn im Unterricht besucht, das ist bei uns auch relativ einfach möglich, konnte mich auch zu ihm setzen und so hat sich auch eine Verbindung entwickelt zwischen uns. Und er in einem Gespräch, das weiß ich noch genau, da habe ich ihn gefragt, was machst du denn gerne? Was machst du denn besonders gerne? Und dann hat er gesagt, hier in der Schule am liebsten die Stunden im Bewegungsraum. Und eigentlich waren die zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr vorgesehen, auch für ihn. Und wir haben dann überlegt und das nochmal möglich gemacht, dass er eine Weile auch mit anderen Kindern gemeinsam kommt. Und dann, ja, das war dann die Möglichkeit für ihn, sich auch nochmal auszuleben, seine Autonomie, seine Bedürfnisse zu zeigen. Und das war sofort klar. Er ist, also alleine, wie er sich dann verhalten hat, wie aktiv er war, wie er gerannt ist, wie er gebaut hat,
dass er da wirklich seine Bedürfnisse und da in dem Fall seine Autonomiebedürfnisse ausleben konnte. Das war ihm ausgesprochen wichtig.
Ja, aber so richtig erst, nachdem er die Verbundenheit und Verbindung mit dir gespürt hat und also auch bekommen hat.
Ja. Das
Ja.
gehörte beides zusammen. Das war wirklich so. Ja, und er konnte dann auch, in manchen Momenten konnte er dann auch von seinen Ängsten sprechen, sich mitteilen. Und da war gab es schon einen sehr intensiven Austausch und eine intensive Begegnung letztlich. Ja.
Vielen Dank, Beate.
Gerne.
Ja, Beate, die eben als Entwicklungsbegleiterin in der Schule arbeitet und da schwerpunktmäßig mit den Kindern in den Bewegungsraum geht. Sie haben halt eine Mitarbeiterin in der Schule und einen Bewegungsraum, sodass natürlich nicht immer alle Kinder dahin gehen, obwohl das sehr, sehr beliebt ist. Und in der Regel ist es die erste und die zweite Klasse, die Stunden im Bewegungsraum hat. Und deshalb auch dieser Satz von Beate, für ihn ist das eigentlich gar nicht mehr vorgesehen gewesen, dritte oder vierte Klasse. Aber da sie vorher die Beziehung zu ihm aufgebaut hat und er ihr eben eröffnet hat, dass diese Bewegungsstunden ihm besonders gut gefallen, weil er quasi dort dieses Bedürfnis nach Autonomie ausleben konnte. Das weiß er natürlich nicht, ist ihm nicht bewusst, aber das ist mit der Hintergrund. Haben sie gesagt, gut, das soll er noch machen. Aber das Entscheidende ist gar nicht, dass er im Bewegungsraum seine Autonomie ausleben konnte, sondern das Entscheidende ist etwas, dass er vorher zu Beate eine Verbundenheit, eine Verbindung aufbauen konnte, wo das quasi auch nach der Geburt erste Grundbedürfnis, das Bedürfnis nach Verbundenheit, jetzt befriedigt werden konnte. Denn ohne das Bedürfnis nach Verbundenheit zu befriedigen, nützt mir meine Autonomie nichts. Das haben wir sehr häufig auch, wenn wir Kinder uns angucken. Es gibt Kinder, die haben das Bedürfnis nach Verbundenheit nicht befriedigt bekommen und sind dann hinterher in die Autonomie gegangen. Und das sind Kinder, die so wirken, als hätten sie gar keine Wurzeln, die immer unterwegs sind, die in Anführungsstrichen wegfliegen, die ihre Flügel, auch Autonomie quasi benutzen können, aber die nicht wieder auf den Boden kommen, weil ihnen die Verbundenheit fehlt. Also Autonomie ohne Verbundenheit nützt nichts, weil die Verbundenheit brauche ich nach der Geburt als Start und auch später, wenn ich Verhaltensweisen zeige, wie dieser Junge von Beate, dass er einerseits sich sehr stark zurückgezogen hat und auf der anderen Seite aber wütend wurde und Dinge kaputt machte. Dann ist es so, dass als erstes quasi diese Verbundenheit, diese Zuwendung, dieser Kontakt zustande kommen muss. Und auf dem kann dann basieren, dass das Kind, wenn es die Wurzeln hat, wie Goethe auch schon mal sagte, Eltern sollen ihren Kindern zwei Dinge mitgeben, Wurzel und Flügel. Und wenn ich meine Wurzeln habe und immer dahin wieder zurückkehren kann, dann kann ich auch fliegen, dann kann ich in die Autonomie gehen, dann kann ich das auch dosieren und muss es nicht überdosieren in dem Sinne, dass ich nur noch unterwegs bin, dass ich Dinge kaputt mache, dass ich mit anderen nicht mehr klarkomme, etc. Und das ist das, was ich eben, wenn irgendwann irgendwo, egal in welchem Alter, Probleme entstehen, immer als erstes auf die Wurzeln achten, auf die Verbundenheit. Und wenn die wirklich gegeben ist, und der Junge hat das von Beate, der Junge hat das geäußert durch sein, die Stunden im Bewegungsraum gefallen mir am besten. Und er hätte eigentlich sagen können, auch die Stunden bei dir gefallen mir am besten. Weil da eine Verbindung zustande gekommen ist. Wenn er jetzt jemanden gehabt hätte, der ihm die Möglichkeit gibt, du kannst in den Turmraum gehen und du kannst da machen, was du möchtest, dann ist es sehr häufig so, dass die Kinder über die Stränge schlagen, in eine fast Hyperaktivität hineingeraten, alles Mögliche machen oder dann eben das Gegenstück dazu sich zurückziehen und gar nicht alleine spielen können. Und deshalb diese Grundbedürfnisse als erstes Verbundenheit, Verbindung. Und wenn das angekommen ist, dann wirklich zu beobachten, wie das Kind sich aus dieser Verbindung heraus selbstständig macht, wie das Kind was anfängt zu krabbeln und dabei aber immer wieder den Erwachsenen als Rückversicherung braucht, als Hintergrundstabilisierung oder Hintergrundzuwendung und Verbundenheit.
Ja, danke, Waltraud, für diese ja, sehr, sehr anschauliche und hilfreichen Äußerungen. Ich finde es auch gut, dass du immer wieder auf diesen Begriff Intuition kommst, nach dem Motto, spür in dich hinein, du wirst dort finden, was zu tun ist.
Ja, das ist letztlich für den Erwachsenen das A und O, dass er sich selber auch immer betrachten kann. Denn wenn ich nur gucke, was braucht das Kind, dann weiß ich gar nicht, wie ich sein muss, damit das Kind das bekommt, was es braucht. Es ist immer eine Beziehungsebene, es ist immer das Gemeinsame, haben wir ja in unserem Podcast über Dialog auch schon dargestellt und auch in den anderen ist das schon aufgetaucht. Aber vielleicht noch einen kleinen Abschluss. Und zwar möchte ich gerne noch einmal einen Fachbegriff einbauen, der von Bernard Aucouturier kommt. Und zwar diese ersten circa 3 Lebensjahre mit dem Beginn des tonisch-emotionalen Dialogs. Und der Weiterführung, den nennen wir dann Spiele der Rückversicherung oder auch Spiele der tiefgreifenden Rückversicherung. Diese beiden Phasen zusammen bedeuten für das Kind, als Fachwort von Aucouturier jetzt, die sogenannte psychomotorische Reifung. Psyche, emotional und Motorik, Bewegung. Oder aber auch die Bildung der Einheit des Selbst. Fachbegriffe, die jetzt ein bisschen viel sind, aber diese Bildung der Einheit bedeutet, dass ich auf der Psychomotorik in diesem Sinne dann aufbaue und genau in diesen 3 Lebensjahren auch schon in das Bewusstsein reingehe und dann als drittes das Denken dazu kommt. Und dann haben wir die Einheit von Körper, Seele und Geist.
Super. Dankeschön, Walthaus. Danke.
Gerne, Michael. Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.